Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Can Hear You. In der heutigen Folge spreche ich mit Master of Dirt himself, Georgie Fechter. Und er verrät uns schon, Masters of Dirt is back. Am 10. Juni in der Wiener Stadthalle ist es endlich soweit. Außerdem verrät er uns, warum er Arabisch gelernt hat. Alles auf Anfang. Masters of Dirt goes Saudi Arabia. Eine ganz neue Welt und ganz neue Möglichkeiten, die sich da auftun. Außerdem sprechen wir über seinen Taufpaten David Hasselhoff und warum er eigentlich Kit aus Knight Rider in der Garage stehen hat. All das bei I Can Hear You. Zu meiner heutigen Ausgabe sage ich nicht Hallo und herzlich willkommen, sondern Ahlan wa sahlan, Georgie Fechter, der mitten in Saudi-Arabien irgendwo im Nirgendwo sitzt. Herzlich willkommen.
Danke vielmals, shukran. Esh akhbarik?
Alhamdulillah. Ana
Inti koyesa?
Koyesa bezaf, sagt ihr nicht, ihr sagt kathir.
Katir, genau, oder Marra. Genau. Das heißt so viel wie sehr viel.
Witzig ist ja, Asche auf mein Haupt und Schande auf mein Haupt, dass ich von dir jetzt Arabisch lernen kann.
Naja, so weit ist es noch nicht, aber Bilarabi handi dares Arabi kulliom, Saab Katir. Ich habe jeden Tag Arabic Lessons, ich hatte 75 Stunden. Und es ist richtig, es ist schwer, eine mit 34 noch eine Sprache zu lernen, eine vierte. Ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch. Aber ich war hier einfach so positiv geflasht von der Kultur. Und ich weiß einfach, dass ich über eine extra Mile Vorsprung habe gegenüber den anderen Khawajas, den anderen Westerners, wenn ich hier einfach die Sprache lerne. Und man ist doch irgendwie 8000 Kilometer von zu Hause entfernt, wenn nicht sogar mehr. Und sollte mal das Handy nicht gehen, ist es gut, wenn man die Sprache spricht. Und die Leute sind einfach total geflasht und dankbar, wenn man sich mit ihrer Kultur und Sprache beschäftigt. Und daher Vollgas.
Also ich habe so einen wahnsinnigen Respekt vor dir. Ich habe letztens ja schon gesagt, du bist echt einfach nur so eine coole Socke, eine geile Sau. Aber das hat mich wirklich geflasht, weil man kennt dich ja von Masters of Dirt und der Mann, der echt nicht alt wird.
Danke.
Ja, du und deine Jungs, ihr habt euch ja dieses Spitzbübische beibehalten und so, aber dann sehe ich, wie du da Arabisch lernst und habe mir dann gedacht, okay, warten wir mal ab, was sich da so ergibt und dann sehe ich dich wirklich mit deinem Partner in Saudi-Arabien, wie du dich auf Arabisch vorstellst und man muss dazu sagen, es ist Hocharabisch, ne? Und also ich habe mir nur gedacht, das Krasse an der ganzen Geschichte ist ja nicht nur der Respekt, dass du diese Sprache gelernt hast, sondern dass du es auch noch aussprechen kannst. Also es kommt ja irgendwie ganz tief aus dem Rachen und das ist der Hammer und das können nicht viele. Selbst wenn man sich das versucht noch anzueignen, das ist ganz schwierig.
Ja, es ist challenging, aber anscheinend liegt es mir.
Gestern Abend habe ich mir gedacht, so, ich mache meine Hausaufgaben und schreibe mir hier so ein bisschen drauf in meinem Buch. Und dann habe ich mir gedacht, nein, go with the flow, weil es gibt genug zu erzählen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, weißt du, schreib dir doch ein bisschen was auf. Und je mehr ich geschrieben habe, desto mehr kam. Zuallererst wollte ich dir noch sagen, dieses Buch habe ich mir in der Dubai Mall gekauft. Ich habe es gestern mal aus dem Schrank rausgeholt, weil das Arabisch, was du sprichst, ist definitiv Hocharabisch. Das ist halt Saudi-Arabien und Co. Was für jemanden, der jetzt aus Marokko, Tunesien, Algerien kommt oder Ägypten kommt, etwas schwieriger ist. Aber da schon mal mein Riesenrespekt. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was machst du in Saudi-Arabien und wer bist du eigentlich? Also Georgie Fechter kennt man von Masters of Dirt und das ist ja eigentlich schon international.
Ja, es ist mehr berüchtigt als berühmt. Georgie Fechter, richtig. Ich bin aus Wien, bin 34 und habe mit 14 die Pflichtschule beendet. Bin dann mit meiner Mom nach Frankreich, habe dort fließend Französisch gelernt und habe bei meinem Vater in der Firma Fechter Management, die seit den 70ern im Event-Business ist und eigentlich Groß-Events erstes Donauinsel-Event, erste Elton John Tour, Guns N' Roses, R.E.M., Metallica, U2, also you name it, he did it. In der Firma bin ich halt durch die harte Schule gegangen und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, wir müssen fliegende Motorräder bringen. Also ich wollte ein Extreme Sports Festival machen und mein Dad hat gesagt, naja, er will nur die fliegenden Motorräder. Und so entstand anfangs Night of the Jumps bis 2007, 2003 bis 2007. Und dann hatten wir genug Know-how und haben selber Master of Dirt ins Leben gerufen, mit einer eigenen Modelinie, mit Tätowierern im Foyer, mit viel mehr als nur Freestyle Motocross. Also es kamen Bikes, dann Quadbikes, dann Snowmobiles, dann Buggies, dann Pyrotechnik, Lasershow, das ist immer gewachsen. So ist unser Publikum gewachsen und auch die internationalen Shows. Und jetzt fast forward, 2019 hatten wir unser erfolgreichstes Jahr mit 24 Shows. Abu Dhabi, Kroatien, Österreich und viele mehr. Ich habe es gar nicht mehr genau in Erinnerung. Haben unsere zweite Staffel TV-Show gedreht, haben uns ganz viel weiterentwickelt, was die Show angeht, und haben insgesamt 200 Shows in 18 Ländern gespielt. Und wir haben immer schon, wie schon kurz erwähnt, unsere eigene Modelinie gemacht, weil meine Schwester ist Modedesignerin. Und da haben die Leute dann begonnen zu fragen, hey, wo produzierst du? Ich sage, naja, wir können das für euch übernehmen. Und dann haben wir mit Masters of Merch ins Leben gerufen und haben für diverse große YouTuber und Bands, also Camo and Crooked, Fabio Wiedmer, der berühmteste Mountainbiker der Welt mit über 1,5 Milliarden YouTube-Klicks, für den machen wir das Merch. Und dann Cirque du Soleil, Uber, Mastercard, also diverse Großkunden, jetzt Go Student, Schäfchen, verschiedenste Leute, die halt einfach eine 360-Grad-Betreuung brauchen. Das heißt, von der Konzeption über Design, Finanzierung, Lagerhaltung, Versand, Retourenabwicklung machen alles wir. Und dann kam Covid, genau als wir in ein Riesen-Warehouse gezogen sind, mit 900 Quadratmetern und Hochregallagern. Das war leer, das ist mittlerweile, also de facto leer, das ist mittlerweile bummvoll. Und wir planen eine weitere Expansion, nur die Events waren irgendwie aus. Und ich habe vor 14, 2008 war ich mit meinem Taufpaten, mit David Hasselhoff, auf der Gumball Rally in Amerika mit dem Kit Car, weil mein Vater hat 1986 David Hasselhoff and the Night Rockers Tour veranstaltet und wir hatten damals 5 originale Kits importiert, also Kit Tourcars, die in den Hollywood Studios gebaut wurden. Und einer war halt noch übrig und mit dem bin ich nach Amerika und habe dort eine saudi-arabische Familie kennengelernt. Und ich habe mir gedacht, Alter, es gibt einen Podcast auch von mir mit dem Vater meines Saudi-Partners, heißt MOD Hangouts mit Amro Kayal, wenn da mal wer reinhören will, wird diese ganze Geschichte erzählt. Er hat irgendwie gesagt, er hat mich da gesehen mit 21 rumhupfen und Master of Dirt schreien mit einem Kamerateam auf meiner Seite. Und ich habe ihn halt gesehen als voll den Saudi-Ölscheich. Wobei sowas wie ein Ölscheich gibt es ja gar nicht. Das sind ja alles Metaphern aus unserer Kultur. Aber so sehen wir halt die Saudis. Anyway. Oder die Araber, die halt Ölvorkommen haben. Und wir haben uns super verstanden. Und sind dann von San Francisco nach L.A., nach San Diego, nach Vegas, nach Südchina, einen Tag auf Staatsbesuch in Nordkorea, dann wieder zurück nach China und dann zu den Olympischen Spielen in Be Peking. Und nächstes Jahr sind wir Miami Coast to Coast gefahren, also Los Angeles nach Miami in den States. Und dann sind wir drauf gekommen, hey, wir haben Häuser in Cannes beide und dann entstand eine lange Freundschaft. Und dann haben wir seit 2017 bis 2019 haben wir versucht, Master of Dirt hier zu etablieren, weil das Land langsam begonnen hat zu öffnen. Und dann kam Covid und mein jetziger Saudi-Partner, damals schon ein sehr enger Freund, war 8 Wochen mit mir in Wien. Und wir haben uns nur mit Plachuta vollgefressen und waren Radfahren im Wienerwald und haben noch mehr gebondet und haben halt irgendwie Spitzbubenpläne geschmiedet, weil der ist halt auch mit denselben Wässern gewaschen wie alle aus der Master of Dirt Family. Und ich habe es Gott sei Dank, Alhamdulillah, geschafft, nur mit Leuten zu arbeiten, mit denen ich mich verstehe, oder sagen wir 90%, mit denen wirklich ein Bonding da ist, nicht mich irgendwie verbiegen zu müssen. Und dann hat Saudi aus dann ging er zurück, 2 Jahre fast forward, Saudi öffnet und öffnet komplett. Also es gibt keine Trennung mehr zwischen Mann und Frau. Es gibt, Frauen dürfen Auto fahren, wow. Ich meine, Gott sei Dank, endlich. Und man muss sich nicht verhüllen, man darf Shorts in den Malls tragen. Und die geben halt jetzt richtig Gas. Und es ist ein neues Saudi-Arabien, wie man es so nicht kennt. Und ich meine, noch in den 2019er Reiseführern, die jetzt zum Beispiel meine Mitarbeiterin, die gekommen ist, gelesen hat, stehen Dinge drin, die einfach so nicht stimmen. Also man darf als Frauen keine Jeans tragen, man darf blonde Haare nicht zeigen. Es gibt eben diese Dreh, das ist alles weg. Es gibt nur ein Ziel, das Land in Bewegung bringen, die Saudis auf internationale Bühnen bringen und hier Gas zu geben. Und dann habe ich gesagt, und ich habe aber gemerkt, die Saudis haben die Ruhe weg. Ja? Also die wollen, die haben Vision, aber du verbringst halt 2 Drittel der Zeit hier mit Warten. Weil einfach schoi, schoi, langsam und easy.
Und vor allen Dingen Inshallah, so Gott will.
Inshallah. Genau, so Gott will, heißt aber auch hopefully, also hoffentlich. Es gibt genau, das Wort genau. Hoffentlich gibt es nicht, das ist alles Inshallah.
Richtig.
Was ja schön ist, und ich finde auch wirklich diesen Drive zur Religion, es gibt halt den Leuten irgendwie Perspektive und Ding, und es gibt ihnen Werte mit, die wichtig sind, Gastfreundschaft, Ehrlichkeit, Sauberkeit und so weiter.
Was und auch Stabilität.
Bitte?
Und auch Stabilität auf eine gewisse Art und Weise.
Genau, aber trotzdem habe ich halt gemerkt, vor allem halt in der Liga, in der meine Jungs hier spielen, der geht 10 Jahre nach Kanada und studiert halt 10 Jahre, weil immer, wenn es kalt wird, fährt er nach Miami und kommt halt nicht mehr zurück und lebt halt das richtige Leben. Also das sind die richtigen Big Boys. Und ich habe gesagt, hey, wenn wir das vorantreiben müssen, wir haben beide schnell bemerkt, du hast hier als Westerner, als Blonder mit blauen Augen einfach extrem, du hast extremes Ansehen und die Leute hören auf dich. Und was wollen sie? Sie wollen Track Record. Also du bist kein Newbie, du weißt, was du machst, das macht deine Familie, das ist, du hast die Partnerschaft der Firma, ist deine Freundschaft, das sind einfach Wertigkeiten, die ihnen wichtig sind. Und jetzt sind wir mit der Saudi Austrian Entertainment Company am 22.02.2022 um 22.22 Uhr haben wir gelauncht und halten jetzt exklusiv diverse Acts, die Fuel Girls, Shaolin, also Shaolin Kung Fu, Masters of Dirt, Dramatically Dramas, Ode Tampur, Consortium Wassershows und viele andere mehr, sowie Trail Events, das sind Bikepark-Bilder, weil siehe da, es gibt in Saudi-Arabien nicht nur Dünen, sondern auch 3200 Meter Berge in der Region von Abha, was ich zum Beispiel nicht wusste. Und es wird halt extrem viel auf Tourismus gesetzt. Und wir wollen diese transkulturelle, transkontinentale, weiß gar nicht, ob es transkontinental ist, anyway, wir wollen halt diese transkulturelle Brücke schlagen und wollen sagen, hey, Saudis, kommt's nach Wien oder nach Österreich und Österreicher kommt's nach Saudis. Plus, wir vertreten halt Acts, wo wir wissen, die funktionieren. Und wir haben das nötige Know-how, um der Flexibilität hierbei, also einerseits sind wir natürlich rechtlich mit einer Saudi-Firma, wo wir in einer Joint Venture drin sind, meilenweit voraus einer anderen Firma, wenn es jetzt um Zahlungen geht und so weiter. Und wir haben die Flexibilität, weil wir unser Material, unser Office, alles ist hier. Und es findet in Saudi-Arabien keine Entscheidung 3 Monate vorm Event statt. Das gibt es einfach nicht. Das ist nicht. Also wir haben, jetzt ist Formel 1, wir haben mit Masters of Merch, das ganze Merchandise jetzt für die Formel 1 hier gemacht, kein schlechter erster Auftrag, und sind jetzt hergeflogen, um denen halt auch zu helfen, wie sie die Stände befüllen und so weiter. Und das Rennen ist am Sonntag, es ist Mittwoch und es ist nichts fertig. Also es ist alles auf den letzten Drücker. Es war aber in Ajman, in Beirut, in Abu Dhabi, in Dubai, in Ägypten. Das war überall gleich. Und Zypern war es auch so, Malta war es auch so. Je südlicher und östlicher du gehst, desto gemütlicher ist es halt. Aber es funktioniert dann doch irgendwie. Aber es ist wirklich, das Event ist in 3 Wochen, warum müssen wir planen? Es ist wirklich interessant.
Das ist faszinierend. Du sagst es, also je südlicher das geht, aber in mir schlagen ja auch irgendwie 2 Herzen in meiner Brust. Also zum einen diese deutsche Gründlichkeit und Pünktlichkeit, und auf die hat mein Vater Wert gelegt. aber zwischendurch erwischst du dich, wenn es nämlich nicht um den Beruf geht, bei mir zumindest, dann ist bei mir alles so, ja, schauen wir mal. So nach dem Motto, inshallah. Ja, dann ist schon vorgekommen, dass ich an Weihnachten noch kein Weihnachtsgeschenk hatte oder an Geburtstagen noch keinen Kuchen. Jetzt ist das natürlich nicht vergleichbar mit so einem Event. Aber was ich einfach nur sagen will, also je südlicher du kommst, desto mehr ist die Gemütlichkeit auch da, weil es ist auch immer gut gegangen.
Na ja, und es ist halt anders, es funktioniert alles per WhatsApp. Wir machen jetzt am Freitag zum Beispiel eine private Company Launch Party, ja? Weil das ist Formel 1 Wochenende und wir laden da sehr, sehr, sehr wichtige Gäste ein. Wir haben eine Gästeliste gemacht, die haben wir am Montag fertig geschrieben und gestern Abend hatten wir Spotcheck. Keine Banner, keine Deko, keine Bars, keine Lichter, keine Kellner, keine Valets, keine Hostel, nichts. Null. Und du bist dort und unsere Managerin hier hat binnen 45 Minuten alles über WhatsApp gebucht. Alles. Bars, Sound, Licht, Hostel, alles. Und du denkst dir so, ah, interessant. Nur ich bin halt da und ich bringe halt den Spießer rein und die mitteleuropäische, okay, komm, wir müssen, weil auch diskutiert wird, ob jetzt der Tisch da steht oder da, wird ewig diskutiert. Und ich sage, Leute, Alter, kommt zu einer Entscheidung. Dann sagen sie, Stress nicht, sage ich, ja, habt halt meine Expertise, wollt ihr haben, dann bekommt ihr sie auch. Aber, und ich ertappe mich auch dabei, wie ich saudisiert wäre und einfach gemütlicher lebe.
Aber, ich muss jetzt bitte noch auf etwas eingehen, also beziehungsweise auf einige Dinge, die ich mir eh aufgeschrieben hatte, aber ich wusste, dass das Gespräch eh so verläuft, dass man gar nichts aufschreibt.
Sorry, ich weiß, es war jetzt ein bisschen viel, aber es ist
eh super, weil ich wusste es, dass ich mir nicht aufschreiben brauche, weil wir kommen, eben go with the flow. Du hast gesagt, du hast die Pflichtschule gemacht und bist dann mit deiner Mutter nach Südfrankreich. Jetzt hast du uns aber etwas unterschlagen, und zwar, du warst auf 7 Schulen in der Zeit und konntest dich nicht unterordnen.
Wo hast du das gelesen?
Investigativer Journalismus. Du konntest dich nicht unterordnen, und umso interessanter finde ich das. Also ich meine, Pflichtschule ist so mit 14 fertig, glaube ich, und jetzt so mit 34, 20 Jahre später ordnest du dich auf eine gewisse Art und Weise unter, dass du sagst, ey, ich will diese Sprache lernen, ich will wissen, wovon ich rede, ich will wissen, wovon die reden, und ich will dabei sein. Was hat sich geändert?
Gar nichts, weil ich das eben machen will, weil es mich interessiert. Und ich war in der Schule mit dem, was mich interessiert hat. Deswegen ist ja auch deswegen gibt es ja auch verschiedene Schulen, die verschiedene Approaches haben. Weil ich weiß, zum Beispiel Mathe hat mich nie interessiert, kann ich nicht, liegt mir nicht, ist überhaupt nicht mein Ding. Braucht man aber auch nicht, dafür war ich halt im Sport war ich gut, in Geografie war ich gut, in solchen Geschichten war ich halt besser, sagen wir mal. Aber ja, 7 Schulen in 9 Schuljahren ist natürlich schon eine Nummer. Geändert hat sich nichts, außer dass es mich, das, was mich interessiert, mache ich gerne. Und ich glaube, es hat auch mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun, dass man, ich meine, nur der Chef sein, und ich habe Gott sei Dank meine Unternehmen so aufgebaut, dass ich alles an Leute verteilt habe, die Dinge, die sie machen, viel besser machen, als ich das jemals könnte. Also ich habe wirklich, danke an mein Team, es ist das beste Team, das ich mir vorstellen kann, die sind wirklich, wirklich wiff, und es ist immer Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also wir haben ja auch eine Ausschreibung gewonnen für den Donaukanal, für ein Riesenprojekt mit 400 Sitzplätzen gegenüber vom Sofitel. Das habe ich auch gleich mit einem Profi-Gastronomen gemacht, weil ich brauche mir jetzt nicht in der Gastronomie probieren, sondern wir können halt die Story rum erzählen und irgendwie unsere Erfahrungen reinbringen. Also ich weiß nicht, was sich geändert hat, aber es war halt irgendwie so ein neues Chapter, weil es hat mir super gut getan, die Covid-Zeit, weil ich total viel Zeit für mich hatte. Ich konnte auch ins Logistikzentrum nicht rein, weil wir wollten das vor Covid freihalten. Wir haben halt viel remote gearbeitet. Und das ist halt der Next Step. Und es ist die Ungewissheit, es ist der Nervenkitzel. Dauert es 3 Wochen, dauert es 3 Jahre, dauert es 10 Jahre. Ich habe mir 10 Jahre jetzt gegeben für das Projekt hier. Aber wenn wir hier 0,2% vom Markt erobern, haben wir viele, viele neue Möglichkeiten. Und ich habe ein großes Netzwerk aufgebaut und ich lade jeden ein, hier ins Geschäft mit uns zu treten in Saudi-Arabien, weil wir halt hier wirklich schon kräftig die Finger im Spiel haben und das nötige Know-how. Und ich war nur 73 Tage hier im Land und wir sind halt wirklich mittlerweile schon super vernetzt und let's see, wie es weitergeht.
Ich buche dann mal einen Flug, ne? Schau mal, wo du mich noch unterbringen kannst. Ich lerne auch Hocharabisch.
Es gibt genug Gästezimmer hier, keine Sorge. Es ist unvorstellbar. Es ist unvorstellbar.
Ich habe ja schon gesehen, wie du mit, jetzt hilf mir, mit unserem DJ.
Mosaken mit Arisch.
Ja, du, ihr habt es euch auch gut gehen lassen, habe ich ja teilweise gesehen. Also es ist jetzt, seid keine Kostverächter. Und ich meine jetzt nur rein.
Na, vor allem der Arisch nicht. Der alte Foodie.
Ja.
Nein, nicht. Wir haben es uns gut gehen lassen, sowieso.
Da möchte ich noch ganz kurz drauf eingehen. Also du hast jetzt gesagt, so die Mitarbeiter und eben hast du auch gesagt, so von wegen, du arbeitest mit Menschen zusammen und hast das Glück, dass du dich auch mit denen allen gut verstehst. Und ich habe etwas gelesen, was dein Vater gesagt hat. Und zwar, der Georgie hat das allerbeste Herz, das man sich vorstellen kann. Und dass du als Herzensmensch auch agierst, nicht immer nur als Chef von oben herab, also oben herab, ne? Du weißt, was ich meine, immer nur delegieren, sondern du bist ein Herzensmensch. Wie kam das? Hast du dir gedacht, bloß nicht wie mein Vater, oder war das so, du hast gesehen, hast du gedacht, es geht auch anders?
Also es kam von mütterlicherseits, die Einfühlsamkeit und so. Mein Vater war immer eher härter und nicht immer so charmant. Das haben wir ihm aber gelernt. Also ich habe viel von ihm, ich habe, glaube ich, die nötige Härte gelernt, die man im Business braucht. Weil man muss halt einfach auf die Zahlen schauen und man kann nicht immer nur jetzt quasi die Dinge zum Spaß machen, weil sonst macht man lieber gar nichts oder was anderes. Wobei natürlich sehr viel Spaß dabei ist, Gott sei Dank, in meinem Job.
Ja,
ich denke, das kam von der Mutter und natürlich auch bloß nicht wie mein Vater damals, sicher auch, ja, weil damit habe ich mich nicht immer identifizieren können und Gott sei Dank hat er aber viel gelernt und sich viel verändert im hohen Alter, was ich ihm hoch anrechne. Und hat mir aber auch das Nötige gelernt. Also es war ein gutes Zusammenspiel. Aber es steht ja auch in einem Interview, der Georgie ist der viel bessere Mensch als ich. Das hat er ja auch gesagt.
Das hat er tatsächlich gesagt und da ziehe ich ja immer so meinen Hut davor, wenn Eltern, egal ob es eine Altersmilde ist oder sonstiges, die dann wirklich das auch wertschätzen, dass ihre Kinder dann doch den richtigen Weg gegangen sind oder dass sie das dann auch anerkennen und auch öffentlich aussprechen. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, nicht nur das zu wissen, sondern es auch auszusprechen. Und gerade dein Vater, der ja in der Branche extrem bekannt ist, wenn der dann wirklich sagt, so mein Sohn ist da der bessere Mensch, das erfordert auch ganz viel,
Größe. Also, und was mir wichtig ist, ist, dass man alle gleich behandelt. Also ich kenne wirklich von der MA48, die bei uns die Mülltonnen ausleert, bis zum Sebastian Kurz, wird jeder gleich angesprochen, jeder gleich behandelt, jeder angelacht, bitte, danke. Ich glaube, das sind Werte, die wir vertreten müssen, vor allem wenn die Menschheit so krank ist, wie sie halt ist, leider. Und für viele ist einfach Friede ist kein, die streben nicht nach Friede. Das ist, die wollen Auseinandersetzung, Krieg, Spaltung, Ding, das liegt ihnen anscheinend leider, wenn man sich anschaut, was so passiert. Und es bedrücken mich natürlich die Geschehnisse in der Welt extrem. Ich glaube aber, ich kann es eh nicht verändern. Es bringt auch nichts, Politiker bashen oder Ding. Man hat sowieso keine Chance. Man kann nur natürlich seine Stimme erheben und man kann versuchen, dass man, und das ist, glaube ich, der viel wichtigere Part, dass man Positivität verbreitet und freundlich zu den Leuten ist. Und viele glauben, ich bin arrogant, aber das ist nur, weil ich oft Selective Hearing habe und ich so in meiner Welt bin, dass der mich halt irgendwie anspricht und ich kriege das nicht einmal mit. Aber sonst bin ich also der Letzte, der arrogant ist, und jeder, der diesen Eindruck hat, tut mir leid, aber es ist überhaupt nicht so.
Aber lustig, arrogant hätte ich jetzt zum Beispiel nie gedacht, jetzt habe ich dich ja schon im Interview gehabt, in der Sendung und so weiter, aber arrogant habe ich nie gedacht, weil jeder, der sich deine Insta-Stories anschaut, weiß, dass du überhaupt nicht arrogant bist, weil allein schon, wie du mit deinen Jungs umgehst, dann habe ich in Erinnerung, Futko ist ein ganz wichtiger Anteil in deinen Stories und in deinem Leben und bei Masters of Dirt. Also Futko muss immer herhalten. Kannst du ganz kurz sagen, wer ist Futko?
Der Futko ist unser Facility Manager, der vor, ich glaube, 30 Jahren aus dem Ex-Jugoslawien-Krieg kam und unser treuester und längster Mitarbeiter und Familienmitglied wurde. Und Futko ist halt immer aggressiv und immer am Schimpfen. Und wahnsinnig, wahnsinnig witzig. Und ich möchte unbedingt eine Fernsehshow mit ihm machen, aber er will nicht. Und so wird er halt im Internet zwangsvergewaltigt von mir. Und ich krieg dafür immer, ich weiß, du stellst mich in Internet.
Aber wir lieben es. Also
es lieben ihn alle. Und wir haben schon überlegt, Futko-Shirts und Futko-Tassen und also das Futko ist eine Legacy und jeder redet über den Futko und also unser ganzes Unternehmen, unsere ganze Familien, unsere, es ist ja keine Holding, aber unsere, also alle Unternehmen und auch privat und alles, was wir besitzen, wäre nicht dort, wo es ist, gäbe es Futko nicht, weil er halt alles hegt, alles pflegt, teilweise Firmen führt damals, als wir noch viele Immobilien hatten, war er der Geschäftsführer der Immobilienfirma, hat das alles gemacht, er hat die ganzen Künstler geführt, er hat abgerechnet, er hat Merch gemacht, er hat unsere Pferde geführt, er hat mich in die Schule geführt, mein Vater hat auch damals inseriert, ein Faktotum, das Wort kennt man gar nicht mehr, das ist jemand, der alles macht.
Ja.
Und dann kam Futko und den hat uns auch der liebe Gott geschickt, das war echt einer...
Es ist so schön, wie du sagst, und dann kam Futko. Nein, du kannst ihm wirklich einen ganz lieben Gruß ausrichten. Auch ich als Frau, ja. Ich feiere den so ungemein, weil er ist, du sagst, er ist vor 30 Jahren circa nach Wien gekommen. Ich finde, der ist ein richtiger Wiener. Immer dieses Granteln und immer dieses irgendwie keinen Bock auf irgendjemanden haben, aber ich liebe es. Also, sobald du Futko immer wieder da hast, dann denke ich, ah, okay, was ist als nächstes? Dann musst du immer weiter swipen. Aber du hast jetzt gerade...
Ich werde ihn mehr einbauen.
Bitte, unbedingt, also sobald du zurück bist. Aber du hast noch etwas gesagt und da hast du aber nicht alles gesagt und das ist auch etwas, wofür ich dich bewundere. Du hast jetzt gesagt, so von wegen David Hasselhoff ist dein Patenonkel?
Taufpate, ja.
Taufpate, genau. Und du besitzt tatsächlich eine Version von Kit.
Genau, steht in der Garage.
Ich bin ja mit Kit, also ich bin ja mit Knight Rider aufgewachsen. Wir reden jetzt nicht über mein Alter, aber ich bin ja wirklich damit aufgewachsen. Und als ich das auch wieder in einer Story gesehen habe und auch von einem Kollegen damals erfahren habe, dann habe ich mir gedacht, okay, wie kam das? Ich meine, jetzt wird es mir klar, wenn das dein Taufpate ist und ihr damals, dein Vater halt mit euch diese Tour gemacht hat, dann ist dann einer für den Georgie abgefallen. Aber was hat das für dich eigentlich für eine Bedeutung?
Also es ist ein letzter, es war ein letzter übrig und den habe ich halt geschenkt bekommen und mein Vater sagt immer so, Alter, nicht der bereut, aber er denkt sich, puh, das Ding ist ja jetzt einiges wert und das hätte er schon gerne. Long story short, sorry, was war nochmal die letzte Frage jetzt?
Nein, was hat das für dich für eine Bedeutung? Weil eben, es gibt so viele Fans, die gerne einen treffen und du hast ihn in der Garage. Fährst du überhaupt ab und zu damit oder ist das wirklich nur so?
Nein, ich fahre ab und zu damit, natürlich. Autos gehören ja bewegt. Ich bin überhaupt ein bisschen ein Auto-Freak, im Gegensatz zu meinem Dad, dem war das nie so wichtig. Und ja, so hat sich das alles ergeben. Mit dem Kit.
Wann bist du wieder in Wien? Also ich weiß, ich muss jetzt erstmal nach Saudi-Arabien kommen, aber dann haben wir noch eine.
Ich komme, so wie es ausschaut, 1. April.
Super. Dann ist eh das Wetter besser, dann ist so eine Ausfahrt mit Kit drin. Also ist wirklich, das ist...
Du kannst ihn gerne mal anschauen kommen. Ausfahrt müssen wir schauen, weil da muss ich immer blaue Tafeln holen, aber du kannst ihn dir natürlich jederzeit anschauen. Wir vermieten ihn übrigens auch.
Wirklich?
Ja, also es für Hochzeiten und Events und so. Schau, da gibt es das generationsübergreifendste Marketing-Tool überhaupt.
Absolut.
Und die Leute jetzt, wo die Events, also der ist schon gestanden auf Riesenfirmenfeiern am Nova Rock und überall, weil jeder halt irgendwie Knight Rider liebt. Und zur Frage, ja, wie ist das für mich? Es ist leider viel zu normal mittlerweile. Also, man hat immer einen Traum. Und ich meine, also, Kid zu haben war sowieso immer mein Traum, aber ich hatte ihn ja halt schon so früh und die Kinder haben gesagt, nein, das stimmt doch gar nicht. Dann haben wir die ganze Klasse in die Garage gebracht. Wow. Und das, also alles, was damals war, der Subaru Impreza, habe ich mir dann geleistet. Dann irgendwann wird es normal. Jetzt ein Nissan GT-R, das ist so das, war eins der schnellsten Serienautos der Welt, war immer so mein Megatraum. Jetzt habe ich ihn und ich muss mich immer so zwicken. Auch das mit Saudi-Arabien, mit dem Erfolg von Master of Dirt, wie gut ich Rad fahre mittlerweile, dass ich gesund bin, dass ich mich mit der Familie verstehe. Das sind alles so Dinge, die dann so selbstverständlich werden. Also es ist wirklich so, dass ich mir denke, shit, ich muss das noch mehr wertschätzen. Und ich denke aber, es gehört halt auch zum Erwachsenwerden dazu. Okay, jetzt hab ich mir das gegönnt, es ist geil, es zu haben, aber diese Schmetterlinge im Bauch, die du als Kind hast, die sind halt nicht mehr da. Genauso wie beim Biken. Also früher sind wir mit den Schonern, mit der S-Bahn zu den Sprüngen gefahren, sind den ganzen Tag mit dem Rad durch die Gegend gesprungen und dann sind wir komplett verschwitzt mit der Arbeit, 10 Stunden, mit der S-Bahn 10 Stunden später wieder heimgefahren. Jetzt ist halt so, okay, fahren wir Session im Backyard, im Garten in Südfrankreich, wo ist ein Airbag, die Sprünge, eine Schaumstoffgrube, ein Bab, also alles, das ist wie Flutlicht, das ist wie aus dem Ei gepellt und alles, mein größter Wunsch ist damit in Erfüllung gegangen und ist so, ja, dann gehen wir halt eine Stunde fahren, boah, ist geil, okay, dann wieder nicht. Und weißt du, also es geht so, dass ich nehme an, das hat mit meinem Altern zu tun, aber so ist es mit dem Kit oder mit dem Schwimmbad im Keller, das man nie nutzt. Jetzt habe ich es umgebaut, jetzt wird es genutzt. Es ist so total interessant, dass man die Dinge halt so teilweise so wenig nutzt. Und das hat dann nach oben hin keine Grenzen. Also ich kenne hier Leute, die haben Häuser auf der ganzen Welt, die sind das ganze Jahr gepflegt, die kommen vielleicht einen Monat im Jahr dorthin, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt.
Und das ist total interessant.
Es ist mit Sicherheit auch das Alter. Also nicht, dass ich alterstechnisch mitreden könnte, aber es ist mit Sicherheit das Alter. Also es lässt definitiv nach. Es wird so, it's nice to have, aber es ist jetzt nicht mehr so wie, ich weiß nicht, wie so ein Kind, das auf Weihnachten wartet und genau auf ein spezielles Geschenk oder auf diesen einen Wunsch. Weil es natürlich auch mittlerweile so ist, dass man sich ganz viel auch unterm Jahr selbst kauft und gerade bei dir, das ist ja das mit den Autos, das habe ich schon mitbekommen. Wir haben auch neulich telefoniert, da warst du gerade, saßt du gerade mal, yeah. Mir dachte, ich glaube, den Auspuff habe ich gerade gehört. Aber ich denke definitiv, dass es mit dem Alter zu tun hat. Aber worauf ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte, ist, du bist 34 und ich musste gestern echt so ein bisschen meine Augen reiben und nochmal so überlegen, weil ich habe gelesen, okay, Masters of Dirt 2003. Dann habe ich mir gedacht, der Bursche war 13, 14. Wie geht das? Ja?
Also Masters of Dirt gab es immer schon als Crew. Das waren ich und meine Freunde und ich, die halt Biken waren und so weiter. Und wir haben immer so damals eine Website gehabt. Und wir haben halt Masters of Dirt. War halt, wie gesagt, unsere Crew. Und dann, das hat meine Mutter mitbekommen. Und dann habe ich mein erstes Logo machen lassen. Und das hat meine Mutter zu meinem 14. Geburtstag beim Patentamt hat sie die Wort Bildmarke schützen lassen.
Ja.
Und so hat das alles begonnen. Plus, ich hatte natürlich den Background von meinem Vater aus dem Event-Business und habe dann quasi an meinem eigenen Projekt gelernt. Und dann 2014 haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir uns selbstständig. Und dann haben wir jeden Kugelschreiber, alles aus der Firma meines Vaters rausgekauft. Natürlich gab es große Investment und das Know-how, das ich von ihm bekommen habe, ist unbezahlbar. Aber dann sind wir quasi auf eigenen Beinen gestanden. Und auch schon in späteren Jahren bei der Fechtermanagement hatte mein Vater nichts mehr mit dem Projekt zu tun. Aber mein Vater hat ein super Gefühl für Leute, für Show, für Promotion und so weiter und so fort. Und hilft und berät mich dann noch immer. Und jetzt ist es lustig, weil jetzt wandert gerade wieder alles zu, also alles. ein Teil zurück, weil meine Schwester ist die Geschäftsführerin vom Fechtermanagement. Wir haben ein Sportsmanagement begonnen, wo wir die Russo-Brüder supporten und Mass of Dirt gibt es nur mehr freiberuflich. Also nach dem, was Corona ist, werde ich mir kein fixes Team hinsetzen, sondern es gibt eine Show, Freiberufler werden gebucht. Die machen das eher am besten und dadurch entsteht auch kein Frust, wenn keine Shows sind und mir keine hohen Fixkosten und das ist einfach der nächste Schritt, den ich gemacht habe. Und Kooperationen, Partnerschaften und PR, so wie Marketing, geht jetzt wieder zu, und Ticketing sowieso, geht zurück zu Fechtermanagement. Das heißt, das wird jetzt von der Firma meines Vaters für meine Firma betreut. Und so schließt sich der Kreis wieder.
Genau, so schließt sich der Kreis. Und es ist total interessant auch zu sehen, wie gefühlt von Tag 1 die ganze Familie involviert war. Und du hast gerade etwas gesagt, und das finde ich, ich habe deinen Vater auch kennenlernen dürfen. Da haben wir auch ein Interview gemacht bezüglich der Shaolin-Geschichte, als die dann in Wien waren. Und das fand ich total interessant. Aber du hast gesagt, dein Vater hat auch ganz oft den richtigen Riecher. Muss er ja haben, sonst wäre er nicht seit Jahren erfolgreich. Und du hast ja eben schon so viele aufgezählt, YouTube, Guns N' Roses etc. Aber da gibt es eine Geschichte. Es gab, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, schon die Tickets. Und dann, aber es hieß American...
Superjumps.
Ja, und dein Vater hat dich angeguckt und hat gesagt, trust me, mach Masters of Dirt draus.
Du musst das Mass of Dirt nennen, du musst das Mass of Dirt nennen. Ich, nein, Mass of Dirt ist Underground und Ding und ich kommerzialisiere das nicht und so weiter und so fort. Und dann haben wir es gemacht und haben auch das Logo mit dem Skull Bunny verwendet auf den T-Shirts. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir mega erfolgreich waren und Mass of Dirt mittlerweile 2000 Leute tätowiert haben. Und Mass of Dirt ist, man kennt es halt einfach. Und so hatte er den richtigen Riecher. Aber er hat auch, mein Vater war der größte Musikmanager Österreichs, hat kein Taktgefühl. Der hört keine Musik, nie. Und er war in einer Almhütte und hat eine Band gehört, die Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol gesungen hat und hat sich die Rechte auf einer Serviette unterschreiben lassen. Also hat die Rechte gekauft und hat sich das auf einer Serviette unterschreiben lassen. Und hat damit dann den Gary und so weiter, das ging dann. Also mit den Musikproduktionen hat er nichts zu tun, aber er hat die ganze Vermarktung und so hat er alles er gemacht.
Beim DJ.
Das musst du mal vorstellen. Beim DJ Ötzi. Oder das Musical Hair, das Hippie-Musical in den 70ern. Alle haben gesagt, Herbert, du bist verrückt. Was willst du? Nackte Hippies, die kiffen auf die Bühne holen. Das wird nicht gehen. Es hat statt ein Wochenende 3 Monate gespielt. Und dann war er halt der Star. Auch beim Sebastian Kurz hat er gesagt, Sebastian hat die Integrationsgeschichte damals gehabt und hat meinem Vater einen handgeschriebenen Brief geschrieben, dass er die Sakisoba gern hatte. Und mein Vater hat gesagt, er will ihn kennenlernen, hatte den Termin, kam heim, ich kann mich genau erinnern, gesagt, hör zu, ich hatte gerade einen Termin mit einem unserer zukünftigen Bundeskanzler.
What?
Da war der Sebastian ein Bub, weißt du? Und das ist halt der Fechterriecher, der ihn Gott sei Dank selten getäuscht hat.
Ich finde das faszinierend. Ich fand es ja schon faszinierend, als ich das gelesen habe. Aber jetzt das nochmal aus deinem Mund zu hören, ist wirklich der Wahnsinn. Weil wie ist dein Vater jetzt noch? Wie aktiv ist er noch im Geschäft?
Ja, gut. Er hört nicht auf, Gott sei Dank. Weil ja. Laut meiner Info gibt es eine Studie, dass die ältesten Menschen der Welt ihr Leben lang gearbeitet haben. Und ich denke, ihm wäre langweilig. Also er ist noch aktiv, er macht viel Künstlermanagement und so Geschichten.
Ich bin auch der Meinung, wer rastet, der rostet. Aber jetzt gibt es noch etwas, 2007, weil wir jetzt gerade eben den Merch angesprochen hast. 2007 habt ihr den Merchandise-Rekord gebrochen. Ihr wart sogar erfolgreicher als die Spice Girls.
Genau, also grundsätzlich haben wir, man rechnet das Pro-Kopf-Umsatz. Und da sind wir mit Master of Dirt Wien ganz hoch mit dabei und haben eben in einem Jahr den Rekord gebrochen. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber wir haben das ja, beim normalen Event gibt es ein oder zwei Merchandise-Stände. Bei uns gibt es eine 33 Meter Verkaufsmeile mit 10 Verkäuferinnen, aber eigentlich 20, die in 2er Teams diese Dinge verkaufen. Und wir haben halt Dadurch, dass wir uns viel mit Merchandise beschäftigen, haben wir halt meistens nachhaltige, cool entwickelte Produkte. Da ist eine Nummer, der Typ sagt, ich will Nummer 1 in Large und hat das T-Shirt so schnell, kann er gar nicht schauen. Und die Leute kommen immer wieder und kaufen die Sachen und das freut mich extrem, weil natürlich dann, wenn du auf der Straße gehst und irgendwer trägt ein Merch, das ist natürlich das Nonplusultra und die Leute wollen zeigen, ich war dabei und
Ja.
also ob sie jetzt Merch kaufen oder sich tätowieren lassen, beides cool, aber beides zeigt natürlich von zeigt, wie kräftig Master of Dirt ist. Auch jetzt haben 1500 Leute von 28.000 haben einen Eventgutschein eingelöst. Der Rest wartet auf dieses Event. Das ist seit mittlerweile 3 Jahren. Also eigentlich 2 Jahren, aber seit 3 Jahren haben wir kein Event gespielt. Ziemlich genau to date
Genau,
in
also
Österreich.
das nächste, also es wird Masters of Dirt wieder geben, und zwar im Juni in der Stadthalle in Wien.
10. bis 12. Juni, Stadthalle Wien, Masters of Dirt Revival. Ich freue mich schon.
Ich auch, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja noch nicht bei der Show selbst dabei. Ich habe es damals nur bis in die Halle davor geschafft, wo die ganzen Autos ausgestellt sind.
Ja,
So.
ja.
Batmobil und. Habe aber auch gesehen, tatsächlich, deswegen kann ich das bestätigen, wie viel Merch an einem Samstagvormittag allein schon verkauft wurde, wo Eltern mit ihren Kindern hingehen. Das
Ja,
fand
ja, ja.
ich schon interessant, weil ich mir gedacht habe, okay, es ist Samstag, 13 Uhr, und es wird gekauft, als ob es keinen Morgen gäbe. Wie stolz macht dich das?
Sehr, sehr stolz, mega. Also das Wichtigste in meiner Arbeit im Entertainment-Bereich ist, den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Und natürlich ist immer der wirtschaftliche Aspekt dabei und natürlich verdienen wir Geld mit dem Merchandise, aber mit dem Geld investieren wir in neue Shows, in größere Show-Acts und schauen halt, dass wir dieses Rad immer weiter drehen und dass wir halt unsere Angestellten bezahlen und da halt Gas geben und ich bin froh, dass ich nicht das Handtuch geworfen habe, weil Covid war schon so, dass ich gesagt habe, also wenn das jetzt so weitergeht, dann ich würde gern Masters of Dirt Wien noch spielen, weil ich will, dass den Leuten noch diese Show bieten. Aber wenn das so weiter ginge, könnte ich irgendwann sagen, hör zu, es waren 20 geile Jahre meines Lebens, aber jetzt halas, vorbei. Weil diese ständige Planungsunsicherheit, ja, ist natürlich mühsam und ich will dann auch nicht der Typ sein, der dann rumheult, weil ich meine Events nicht machen kann, wenn irgendwie die Leute reihenweise sterben, weißt du? Das ist halt, ist fehl am Platz. Und Gott sei Dank habe ich mich so breit aufgestellt, dass ich halt sehr viele Business Opportunities habe und Master of Dirt ist eigentlich mein Herzensprojekt. Und die Show im Juni wird richtig geil. Also wir hatten so das Feeling letztens wieder bis 12 Uhr Mitternachts Meetings, wo wir die Show-Strategie besprechen und den Ablauf und so weiter. Und es gibt richtig fette Highlights und es wird eine richtig abnormal geile Show. Und ich glaube, dass die Stimmung ein Wahnsinn wird.
Ich glaube auch, weil normalerweise war es ja immer im März, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt ist es Juni, das ist irgendwie so Frühling, Sommer. Ich glaube, das wird auf jeden Fall, allein schon auch, weil die Menschen einfach darauf warten. Nicht nur die Fans, sondern einfach darauf warten, was kommt als nächstes. Und vor allen Dingen die regelmäßig kommen, werden wahrscheinlich auch schauen, wie könnt ihr das toppen?
Ja, natürlich, natürlich. Das Ding ist, ich kann mich selber nicht mehr erinnern an die Show vor 3 Jahren. Also natürlich, in a nutshell ja, aber wenn du mich fragst, was war genau Ding, no plan. Das ist ja das Geile. Du siehst auch bei uns, du siehst das einmal im Jahr und du hast dann natürlich, also fliegende Motorräder bleiben gleich, das können ja noch wir nicht neu erfinden. Aber du merkst, du freust dich allein, das schon so wieder zu sehen, dass es extrem geil ist und dann kommt on top. Natürlich noch, dass immer was Neues ist. Wo du halt sagst, ey, das war jetzt aber richtig krass.
Und wie läuft das denn jetzt in Saudi-Arabien? Also machst du quasi, ganz blöd gefragt, Masters of Dirt goes Saudi-Arabia, oder kann man es nicht vergleichen, oder ist es doch, oder?
Also, wir müssen jetzt mal unsere Container herbringen. Die waren bis dato in Dubai. Und die Bürokratie ist hier ein Hund und wahnsinnig schwierig. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Container hier fix importieren, dass wir dann flexibel sind. Und dann arbeiten wir gerade daran, die Rechte für Mass of Dirt in Saudi zu verkaufen oder beziehungsweise mit einem Partner gemeinsam über 3 Jahre das aufzuziehen. Aber weit mehr als Mass of Dirt. Das heißt, wir wollen natürlich die Show machen. Wir wollen aber auch die Infrastruktur erschaffen, Bikeparks bauen, Pumptracks bauen und eine Kids Academy machen. So haben wir jetzt zum Beispiel schon den schnellsten Saudi. Der schnellste Saudi wird zu Mass of Dirt Wien eingeflogen im Juni und fährt dort quasi eine Ehrenrunde. Das ist halt wahnsinnig wichtig, dass man da, da es eben so eine jungfräuliche Szene ist, da gibt es sowas, gibt es noch nicht hier. Müssen wir halt ganz am Anfang beginnen, aber auch gleich irgendwie diesen Sport promoten. Aber das Ziel ist hier, die Record-Breaking Night zu machen. Und das wird die größte Master of Dirt Show, die die Welt je gesehen hat. Also in Wien, die bei Weitem die größte Freestyle-Show der Welt ist, gibt 60 Fahrer. Hier wird es über 100 Fahrer geben. Das musst du mir vorstellen. 5 Weltrekorde werden gebrochen. Die größte Strecke, die es jemals gab. Und so weiter und so fort. Solche Dinge kannst du halt nur in Saudi machen, weil nur sowas interessiert Saudi. Und du musst natürlich auch die Aufmerksamkeit auch auf Saudi lenken. Und das schaffst du halt, wenn du eine normale Master of Dirt Show machst, wie in Zagreb, interessiert das halt in Europa keinen. Wenn wir was ganz Großes machen oder so einen riesen Bikepark machen, wie den größten Bikepark der Welt, dann ist es wieder interessant, weil dann ist auch die internationale Presse interessiert daran. Also aber ja, die Mühlen malen langsam und it's a long way to go.
Aber das ist auch für dich so wichtig, also wirklich all eyes quasi auf Saudi-Arabien zu lenken und auch zu zeigen, hey, dieses Land hat noch so viel zu bieten und eben wie du sagst, wir sind gerade am Anfang.
Ganz genau, ganz genau.
Kann man sagen, dass, also jetzt mit Verlaub, kann man sagen, dass das Saudi-Arabien irgendwie das neue Dubai wird? Also so gesehen ist das...
Ich behaupte es felsenfest. Ich glaube, dass es anders wird als Dubai, aber sicher ähnlich. Und du hast hier das schönere Meer. Du hast viel mehr, du hast nicht nur Wüste, sondern du hast eben Berge, du hast ganz arge Steinformationen und so weiter. Du hast Grand Canyons. Also ich bin da durch das Land gereist. Das ist ein Wahnsinn, was es hier gibt. Und ich glaube, dass zum Urlaub machen der viel schönere Ort ist, vor allem halt in den Wintermonaten. Und in Dubai hast du halt nur das Neureich. Huren, schnelle Autos, große Häuser, alle Konzepte, Ding, 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 raus, schnell, 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 schnell. Und hier hast du halt mehr zur Ruhe. Also es ist ruhiger. Du hast aber sicher auch, die Dinge werden sich auch hier nicht vermeiden lassen, aber es ist halt weitläufiger und es ist ganz anders als die Emirate. Dubai gefällt mir auch, aber Dubai ist mehr so die Weekend-Location und hier kann man schon mal auch länger bleiben. Vor allem die Red Sea ist wundervoll. Da gibt es Korallenriefe und heißt es Korallenriefe?
Korallenriffe?
Riffe.
Ja. Korallenriffe.
Ja. Korallen.
Die Korallenriffe, ja, würde ich sagen.
Ja. Korallenriffe und das ist wirklich einfach geil. Also mir gefällt es. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall das Land der Opportunität.
Also aber komplett auswandern, also du wirst jetzt nicht Wien den Rücken
kehren. Nein. Hauptwohnsitz Wien, steuerpflichtig in Österreich, das bleibt
sehr
alles.
Sehr brav. Ja,
vor allem nach den Förderungen es zahlt sich einfach nicht aus. Und ich will im öffentlichen Leben stehen, ich mag keine Geheimnisse haben. Ich möchte einfach so viel Geld verdienen, dass die hohen Steuern egal sind. Das wäre das Ziel. Weil wir haben es doch, also Österreich, wir haben es schon schön in Österreich, das muss man schon sagen.
Als du eben allein schon gesagt hast, hier mit deinem Saudi-Freund durch den Wienerwald, ich weiß genau, wovon du sprichst, also ich schaue genau raus. Wienerwald ist natürlich der Hammer und du hast hier natürlich die verschiedensten Möglichkeiten in Österreich, also von Seen über Berge, über alles Mögliche. Aber eins...
Muss ich mir nur kurz was aufschreiben, bevor ich es vergesse.
Bitte gerne.
Ja, sprich zu mir.
Abschließend möchte ich dich noch fragen. Also du hast aber auch was mit Raf Camora am Laufen. Ist das eine Kollaboration oder eine Kooperation?
Es ist eine Kooperation. Also der Raf hat ein Tattoo-Studio.
Okay.
Ein Tattoo und Barber, das macht der Moritz, ein Freund von mir. Und wir machen... für das R-Tattoo und Barber das gesamte Fulfillment. Also wir machen gemeinsam den Einkauf der Ware. Wir machen das Design, also auch gemeinsam, und aber eher von der Store-Seite kommt das. Und dann finanzieren wir gemeinsam, lagern gemeinsam, verschicken, tun wir, Retouren-Service machen wir. Das heißt, wir sind Official Merch Supplier eines Teiles der Welt von Raf Camora. Ich kenne ihn aber selber, ich habe ihn nur kurz mal kennengelernt. Aber Hut ab vor dem, was er macht, und danke auch auf diesem Wege an den Raf für sein Vertrauen, und natürlich an den Moritz und die ganze Erdtattoo und Baba-Clique.
Und jetzt muss ich noch was fragen, obwohl ich gedacht habe, das war ja schon die letzte Frage. 2016 hast du in einem Interview gesagt, du hast circa 9 Angestellte. Wie viele Angestellte hast du jetzt und schaffst du es noch, den Überblick zu behalten?
Ja, natürlich. Also eine Faustregel von mir ist, so klein wie möglich zu bleiben und hocheffiziente Profis am Werk zu haben und keine Leute, die aus großen Strukturen kommen und ohne Team nicht funktionieren, weil selbst ist der Mann. Das bringt mir nichts, wenn die Firma sich halt irgendwie so am Ohr kratzt statt so. Und diese ganzen Corporate-Wege geht und mit Board und Ding und rum diskutiert. Wir müssen Entscheidungen treffen und Gas geben. Und dazu sind wir immer so kompakt wie möglich. Wir haben zurzeit, ich glaube, um die 14 Leute.
Das ist ja extrem überschaubar. Also, ihr habt jetzt schon.
Teilweise freiberuflich dazu, teilweise Dinge ausgelagert zur Fechtermanagement. Aber wir sind mit den Leuten, die wir bei der Fechter teilen, sind wir circa 14. Ich hab's nicht einmal genau im Überblick mehr, muss ich ehrlich sagen. Weil es mehrere Firmen sind.
Und
Aber das mehr.
Foodco eingezählt, also inbegriffen.
Foodco eingezählt, ja. Natürlich.
Nein. Was soll ich sagen? Es war mir eine große Ehre und Freude, dass du dir die Zeit genommen hast,
Sehr gerne.
wirklich, dass wir auch mal etwas intensiver über Masters of Dirt, über deine Geschichte, über deine Historie sprechen können. Weil ich meine, in einem TV-Interview 6 Minuten musst du ja natürlich immer so nur das Schnellste und das Prägnanteste irgendwie rausbringen. Aber ich würde gerne noch fragen, wann ist das Event in Saudi-Arabien geplant? Noch offen?
Wissen wir noch nicht.
Okay.
Wissen wir noch nicht. Hoffentlich Q4 dieses Jahr wird sich was ergeben. Jetzt
Ja.
sind mal alle im Formel-1-Stress, danach schauen wir.
Ja,
Aber
von
es
eins.
können ja viele Dinge sich ergeben hier. Also es ist ja nicht nur Master of Dirt, das ich hoffe zu landen, sondern auch die anderen Acts. Wen es interessiert, der kann man auf saudi-austrian-entertainment.com sich anschauen, was wir hier so machen. Und auf Instagram folgen, Saudi Austrian. Und ja,
Wird
ich
auf
freue
jeden Fall
mich.
gemacht.
Ja, bitte darum. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Ja, definitiv. Spätestens vom 10. bis zum 12. Juni freuen wir uns auf jeden Fall, alle Wiener, alle Österreicher, dass du uns mit Masters of Dirt hier nochmal beglückst, sage ich jetzt einfach mal. Aber ja,
Wir werden unser Bestes geben.
wir wünschen dir auf jeden Fall jeglichen Erfolg, alles, was du dir wünschst, alles, was du dir vorstellen kannst, um noch einen Ticken besser, schneller weiterzukommen und ja, dass du das erreichst, was du dir da in den Kopf gesetzt hast. Und ich bin, also ich zweifle da keine Sekunde, weil wenn nicht du, wer sonst?
Danke, das wünsche ich allen Menschen da draußen auch. Stay humble und hoffentlich see you at Masters of Dirt.
Spätestens. Danke. Danke dir.
Sehr gerne.